ARD Sounds.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Schara gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit dem syrischen Übergangspräsidenten Aschara.
Der Besuch des früheren Dschihadistenführers in Berlin ist der Schwerpunkt unserer heutigen Ausgabe.
Es geht um die Rückkehr von Flüchtlingen und wirtschaftliche Unterstützung aus Deutschland.
Die Linke hält es für falsch, Aschara den roten Teppich auszurollen.
Der Iran fürchtet eine US-Bodenoffensive und mobilisiert die Bevölkerung.
Israels Parlament entscheidet über die Todesstrafe für Terroristen. Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 30. März um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt, mit Hintergründen, Analysen, aber auch Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, Thorsten, Syriens Übergangspräsident Ahmed Aschara ist heute in Berlin empfangen worden. Erstmal von Bundespräsident Steinmeier, dann von Bundeskanzler Merz. Ein Besuch, der Hoffnung weckt, aber auch viele Menschen verärgert auf die Straßen treibt. In Berlin waren heute 6 Kundgebungen angemeldet, 4 gegen die Zusammenarbeit mit einem Islamisten, aber auch eine Pro-Aschara-Demonstration sowie eine gegen die Abschiebung syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland. Das spiegelt so ungefähr die Stimmung und Lage wider, in der Besuch stattfindet. Wir werden uns heute ausführlich damit beschäftigen. Aber Thorsten, wie sieht's denn zurzeit in Syrien selbst aus?
Ja, dazu hören wir jetzt mal unseren Korrespondenten Moritz Behrendt. Der gibt uns zunächst einen Überblick über die aktuelle politische Lage in dem Land.
Wir wollten immer wie Dubai werden, jetzt wird es in Dubai so wie bei uns. Im Netz kursieren zahlreiche Sprüche von Syrern, die das aufspießen, was sie als verkehrte Welt wahrnehmen. Die meisten arabischen Staaten erleben Zerstörung, sind vom Iran-Krieg direkt betroffen. Syrien liegt geografisch mittendrin, bleibt jedoch weitgehend unbeteiligt. Als Israel nach dem Beschuss durch die Hisbollah begonnen hat, libanesische Städte und Dörfer zu bombardieren, wurde Syrien sogar zum Zufluchtsort. Zehntausende machten sich auf den Weg zur Grenze. Wir haben den Grenzposten mit Medikamenten für Erste Hilfe ausgestattet, sagt ein syrischer Grenzbeamter. Außerdem haben wir angekündigt, dass der Grenzübergang 24 Stunden am Tag ohne Unterbrechung geöffnet sein wird, um die Einreiseverfahren zu beschleunigen. Die meisten derjenigen, die über die Grenze kommen, sind Syrer. Geflohen, als ihr Land im Bürgerkrieg versank, jetzt kehren sie zurück. Zwischenzeitlich machten Gerüchte die Runde, dass syrische Truppen in den Krieg im Libanon eingreifen könnten, um gegen die Hisbollah zu kämpfen. Übergangspräsident Ahmed al-Shara wies solche Überlegungen zurück. Wir versuchen, Syrien so weit wie möglich aus jedem Konflikt herauszuhalten, der die alten Schmerzen und Wunden wieder aufreißen könnte, damit das Land seinen Weg der Entwicklung und des Aufbaus fortsetzen kann. Nur weil es in den Nachbarländern aktuell noch schlimmer ist, sind die alten Wunden in Syrien längst nicht verheilt. Die Spuren von mehr als 50 Jahren Diktatur und mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg prägen das Land noch immer. Städte liegen weiterhin in Trümmern, die Beziehungen zwischen Bevölkerungsgruppen sind vergiftet. Im Januar hat es heftige Gefechte zwischen Regierungstruppen und den von Kurden dominierten SDF-Milizen gegeben. Politisch haben sich beide Seiten inzwischen auf eine Zusammenarbeit geeinigt, die Spannungen aber bleiben. So kam es am kurdischen Neujahrsfest Nowruz vor rund einer Woche in mehreren syrischen Orten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Arabern. Beschwichtigende Worte fand da Sipan Hamo. Lange Zeit war er hochrangiger SDF-Kommandeur. Inzwischen fungiert er als stellvertretender Verteidigungsminister im syrischen Staat. Auch andere Ereignisse der letzten Wochen haben bei Angehörigen der Minderheiten in Syrien Ängste geschürt. Dass die Übergangsregierung von Ahmed al-Shara das Land umgestalten will und dabei auf islamistische Wertvorstellungen setzt. In Latakia wurden Frauen im Staatsdienst angewiesen, sich nicht mehr zu schminken. In der Hauptstadt Damaskus soll der Verkauf von Alkohol eingeschränkt werden.
Okay, Stabilität, das ist verständlich, aber um welchen Preis? Vieles ist ja noch Work in Progress in Syrien, sage ich mal, aber lass uns auf den Besuch in Berlin schauen. Wie ist der jetzt bis heute abgelaufen?
Zunächst fuhr al-Sharaa von seinem Hotel am Potsdamer Platz ins Schloss Bellevue, wo er von Bundespräsident Steinmeier empfangen wurde. Dann ging es ins Auswärtige Amt, und das war ein ganz wichtiger Termin für den Staatsgast, nämlich ein syrisch-deutsches Wirtschaftsforum. 40 Unternehmen sind dort vertreten gewesen, und Syrien, wir haben es von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt gehört, ist noch immer stark zerstört. Der Wiederaufbau ist die zentrale Aufgabe für die neue Regierung. Dabei geht es zunächst um Kraftwerke, Straßen- und Schienenbau, um neue IT und so weiter. Und al-Sharaa sagt, seine Regierung habe auch schon Gesetze verabschiedet, die für die Unternehmen Rechtssicherheit schaffen würden.
Ob die Lage in Syrien schon stabil genug ist, sodass deutsche Firmen da investieren können, dazu gehört ja zumindest noch viel Fantasie. Aber gab es denn schon Abschlüsse?
Ja, Merz und al-Sharaa haben in der Pressekonferenz heute Mittag berichtet, dass Siemens Energy sich in dem Land engagieren will.
Anschließend ging es für al-Sharaa ins Kanzleramt, wo er mit Bundeskanzler Merz gesprochen hat. Du hast die Pressekonferenz im Anschluss an das Gespräch verfolgt, Thorsten. Was waren die zentralen Aussagen?
Ja, Friedrich Merz ist gleich zu Beginn seines Eingangsstatements auf die vielen Flüchtlinge eingegangen, die Deutschland während des Bürgerkriegs aufgenommen hat. Hören wir mal rein.
1 Million Syrerinnen und Syrer haben in diesen Jahren in Deutschland Zuflucht vor dem Bürgerkrieg gefunden. Und nun hat der Aufbau eines neuen Syrien begonnen. Ich weiß, die Mehrzahl der Syrerinnen und Syrer in Deutschland, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, wollen zurück in ihre Heimat. Sie wollen die Heimat wieder aufbauen. Sie wollen sicher, frei und in Würde leben. Diese Menschen, und ich weiß das, Herr Präsident, sehr zu schätzen, dass Sie das so zum Ausdruck gebracht haben, sind Ihnen willkommen. Und das ist wohl die entscheidende Botschaft heute Ihres Besuches hier in Berlin. Ich teile diese Auffassung. Politische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum in Syrien wird entscheidend sein, damit der Wiederaufbau gelingt. Und daran sollen maßgeblich diejenigen beitragen, die mit neuen Erfahrungen und neuen Ideen aus ihren Jahren in Deutschland und in aller Welt nach Syrien zurückkehren. Sie werden in Syrien eine wichtige Rolle spielen. Nach Jahren der Zerstörung von Unternehmen, von Schulen, von Kindergärten, von Krankenhäusern.
Das ist also die erste Priorität für den Bundeskanzler, dass Flüchtlinge zurückkehren und helfen, das Land wieder aufzubauen. Ging es denn in dem Gespräch auch darum, wie der neue Staat aussehen soll?
Ja, natürlich hat sich der Kanzler auch dazu geäußert.
Herr Präsident, Sie arbeiten unter schwierigsten Bedingungen an einer guten Zukunft für Ihr Land. Ich ermutige Sie ausdrücklich namens der ganzen Bundesregierung. Schaffen Sie im neuen Syrien Raum für alle Syrerinnen und Syrer, ungeachtet ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihres Geschlechts. Gewalt gegen Minderheiten und Andersdenkende muss der Vergangenheit angehören. Gleiches gilt für die terroristische Bedrohung, die über Jahre von Syrien ausging. Ich weiß, wie engagiert Sie auch dafür eintreten und dies auch bereits erfolgreich getan haben. In diesem Sinne, Herr Präsident, auf die Unterstützung Deutschlands auf dem Weg in eine gute Zukunft können Sie zählen.
Und was hat al-Sharaa dazu gesagt?
Dies hier.
Wir wollen ein neuer Staat werden, ein Staat der Institutionen, ein Rechtsstaat. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung, in der die Menschen Furcht hatten, brauchen wir heute eine gute Verfassung, die die Würde des Menschen bewahrt. Und wir wollen ein Gedankengut etablieren, dass wir gemeinsam arbeiten, auch unsere Wirtschaft wieder aufbauen, öffnen für den Markt in Deutschland, für den Markt in Europa.
Ja, große Worte, die natürlich erstmal gut und vernünftig klingen. Hoffentlich meint er das ernst. Du hast gesagt, es gab auch Demonstrationen gegen den Besuch heute. Menschenrechtsgruppen sagen, dass in Syrien immer noch Gruppen verfolgt werden, zum Beispiel Kurden, Drusen oder auch Christen. Und auch Frauenrechte sollen nicht wirklich garantiert sein. Gibt es dazu Stellungnahmen aus der deutschen Politik?
Politisch hat sich da die Linke ziemlich klar geäußert. Sie hält den Empfang al-Sharaas in Deutschland für falsch. Die außenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Cansu Özdemir, hat das im Interview auf NDR Info so begründet.
Al-Shaarah ist ja auch bekannt als ein Islamist. Und nur weil er jetzt Anzug und Krawatte trägt, heißt das eben nicht, dass er ein lupenreiner Demokrat ist. Wir haben jetzt am Wochenende die Meldung mitbekommen, dass jetzt Christen in der Provinz Hama blutigen Angriffen ausgesetzt sind. Und dafür ist eben auch Al-Shaarah mitverantwortlich. Deshalb haben wir auch gefordert, dass er wieder ausgeladen wird. Es ist ja auch ganz klar, dass die Bundesregierung mit schwierigen Regierungen Gespräche führen muss. Aber es kommt natürlich auf das Format an. Ein Telefonat hätte hier ausgereicht. Weil das, was wir heute sehen, nämlich das Ausrollen des roten Teppichs und gleichzeitig auch eine militärische Ehrung, bekräftigt ja Al-Shaarah in seiner Position auch nochmal und macht ihn natürlich auch auf internationaler Bühne zu einer Art Diplomat, mit dem man einfach so verhandeln kann. Und das kann vor dem Hintergrund der schweren Menschenrechtsverletzungen gegenüber ethnischen und religiösen Bevölkerungsgruppen, das, was wir seit in den letzten Monaten auch erlebt haben, dann eben nicht der Maßstab sein.
So viel zum Besuch des syrischen Übergangspräsidenten in Berlin. Blicken wir jetzt auf den Irankrieg. Auch heute hat es wieder Angriffe auf das Land gegeben und auch Israel ist vom Iran aus wieder mit Raketen beschossen worden. Das Regime in Teheran hat außerdem bestätigt, dass ein weiterer ranghoher Militärführer getötet worden ist. Wer ist das diesmal?
Die Revolutionsgarde bestätigte, dass ihr Marinekommandant Tangsiri bei einem Angriff getötet wurde. Israel hatte das schon am Donnerstag berichtet. Wie stark das Regime dadurch geschwächt ist, kann man nur schwer einschätzen. Wie alle anderen Getöteten dürfte er aber schon bald ersetzt werden.
Was ist denn mit der angekündigten amerikanischen Bodenoffensive, zum Beispiel auf die Insel Khark, auf der sich wichtige Ölanlagen befinden?
Ja, es ist nach wie vor unklar, ob die US-Streitkräfte dieses Risiko wirklich eingehen werden. Präsident Trump hat sich da wohl noch nicht entschieden. Auch die Angaben über Ziele variieren übrigens. Jetzt berichtet beispielsweise das Wall Street Journal, US-Soldaten könnten angereichertes Uran aus Atomanlagen bergen. Teheran scheint sich aber darauf einzustellen, dass es eine solche Offensive gibt. Unser Korrespondent Uwe Lüb berichtet, dass im Iran derzeit SMS verschickt werden, wie man sich freiwillig zum Kampf gegen eventuelle Bodentruppen der USA melden kann. Laut Staatsfernsehen hat eine Rekrutierungskampagne begonnen. Codename Lebensopfer.
Da stehen die Zeichen also auf Eskalation. Aber in Pakistan sind Verhandlungen geplant. Nur begonnen haben die noch nicht, oder?
Nein, aber die Regierung in Islamabad bereitet solche Verhandlungen vor. Das hat der pakistanische Außenminister Dar mitgeteilt und gesagt, dass Pakistan das Ausrichten der Gespräche als Ehre empfindet.
Von Spaniens Regierung wissen wir ja, dass sie den Angriff der USA und Israels auf den Iran als illegal und ungerechtfertigt ansieht und in keiner Weise unterstützt. Und heute sind die Spanier ja noch einen Schritt weiter gegangen.
Ja, einen kleinen Schritt. Spanien hat seinen Luftraum für alle US-Flugzeuge gesperrt, die in den Krieg involviert sind. Bisher durften sie nur gemeinsame spanisch-amerikanische Stützpunkte im Land nicht nutzen.
Dann lass uns noch nach Israel schauen. Dort debattiert das Parlament darüber, ob Terroristen künftig mit dem Tode bestraft werden können. Gibt's da schon ein Ergebnis?
Nein, noch nicht. Die Debatte hält noch an. Konkret geht es um einen Gesetzentwurf, der Militärgerichte anweist, die Todesstrafe gegen Angeklagte zu verhängen, die des Mordes an einem Israeli als Terrorakt schuldig sind. Die Todesstrafe kann damit eigentlich nur gegen Palästinenser verhängt werden, die einen israelischen Bürger ermorden.
Okay, das heißt also, ein israelischer Bürger kann damit nicht zum Tode verurteilt werden.
Jedenfalls nicht nach diesem Gesetz. Und Kritiker sagen, das ist Diskriminierung und sie bezweifeln außerdem, dass das Gesetz eine abschreckende Wirkung hat. Es ist aber, wie gesagt, noch nicht beschlossen. Die Todesstrafe gibt es übrigens schon im israelischen Recht, unter anderem für Völkermord. Und sie wurde einmal vollstreckt, 1962 an dem Nazi-Kriegsverbrecher Adolf Eichmann.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.